Nun hat der internationale Gerichtshof entschieden, Israel kann seinen Krieg fortsetzen, hat aber verschiedene Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung zu ergreifen. Die rechtliche Basis dafür ist die Völkermordkonvention 1948, aber dazu später. Zunächst möchte ich einen Blick auf Israels Umgang mit dem Völkerrecht in der Geschichte nehmen, nämlich das Völkerrecht, welches auch Israel als die höchste Autorität anerkannt hat mit der Aufnahme in die UNO im Jahre 1948. Wir müssen aber leider feststellen, dass sie jahrzehntelang Israel das Völkerrecht missachtet hat, ohne Folgen. Israel ist das am meisten durch die Organe der UNO, sprich insbesondere die Generalversammlung, aber auch die Menschenrechts- und andere Organe, gerügt und auch verurteilt worden. Die internationale Gerichtsbarkeit konnte dabei niemals eingreifen, es fehlte schlicht an Klägern. Erst seit ganz wenigen Jahren hat sich das geändert. Ich will kurz die vier Stadien ansprechen, die ich dann im Kurzen dann auch noch erläutern werde. Das ist zuerst 2018, also sehr spät, insgesamt ja zig Jahre nach der Gründung, gibt es eine Beschwerde Palästinas vor dem UN-Antirassismus-Ausschuss. Zweitens dann 2021 entscheidet der Internationale Gerichtshof, dass er sich mit den Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen befassen wird. Dann drittens, im Jahre 2023, also genau vor einem Jahr, fordert die UNO-Generalversammlung den Internationalen Gerichtshof auf, Ermittlungen einzuleiten, um die Legalität der Besatzung zu überprüfen. Und schließlich jetzt, Ende 2023, nämlich genau am 29. Dezember, reicht Südafrika die Klage gegen Israel wegen des Verdachts von Völkermord an. Das sind die vier Stationen und ich will kurz jede der einzelnen, um klarzumachen, worum es geht, auch erläutern. Schauen wir uns das also an. Erstens, 2018 die erste Beschwerde der Palestine Authority von Ramallah und zwar auf der Basis des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung, die sogenannte Anti-Rassismus-Konvention. Und der Vorwurf ist Einschränkung der Bewegungsfreiheit natürlich, denn es geht jetzt um die gesamten besetzten Gebiete. Das sind eben nicht nur der Westbank, also Westjordanien, sondern eben auch Ostjerusalem und auch der Gazastreifen. Die Beschlagnahme von Eigentum, die Enteignung, getrennte Rechtssysteme zwischen Siedlern und zwischen den Einwohnern der besetzten Gebiete, auch höhere Rechtsstrafen, die sie zu gewärtigen haben. Also eine totale Ungleichbehandlung der Bevölkerung innerhalb der besetzten Gebiete zwischen den jüdischen Siedlern und den arabischen Einwohnern. Und insbesondere auch ein Artikel, der Artikel 3 nämlich, ist dort von Bedeutung, in der verurteilt wird Segregation, also Trennung und Apartheid. Apartheid ist ja ein Vorwurf, der immer noch von einigen, insbesondere in den höheren Chargen der Politik bestritten wird, dass es das überhaupt für Israel geben könnte, aber weitgehend doch in der Öffentlichkeit und insbesondere in der Sozialwissenschaft anerkannt, insbesondere auch vom Menschenrechtsausschuss, dass nämlich in Israel und insbesondere in den besetzten Gebieten es ein System der Apartheid gibt. Kurz, was man darunter versteht, denn das ist nicht nur ein politischer und soziologischer Begriff, sondern das ist ein juristischer Begriff geworden, der in Artikel 7 des römischen Statuts, auf den ich später noch zu sprechen komme, sehr klar definiert worden ist als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und zwar gibt es dort drei Punkte, die erfüllt sein müssen, um von Apartheid sprechen zu können. Das ist zunächst einmal, es muss eine andauernde Herrschaft einer rassischen Gruppe über eine andere geben. Der Begriff der rassischen Gruppe ist eigentlich in der modernen Wissenschaft nicht mehr gegeben, aber in der Sprache der Juristen und der Gesetzgeber immer noch vorhanden. Das Zweite, es muss in einen Kontext einer systematischen, weitreichenden und anhaltenden Unterdrückung einer marginalisierten Gruppe durch eine dominante Gruppe geben. Die dritte Voraussetzung ist, dass diese Domination durch grausame Akte vollzogen wird. Das ist der Gesetzes- und der juristische Begriff der Apartheid, der nachzuprüfen ist. Nun, der Ausschuss zur Untersuchung dieser Rassendiskriminierung ist verpflichtet, die Untersuchungen auch vorzunehmen. Er kann nicht sagen, wir nehmen jetzt diesen Antrag einmal an und dann ruht er. Das ist zwar auch möglich, aber er ist verpflichtet, eine Untersuchung anzustellen. Und 2012 hatte er schon sich sehr besorgt geäußert um eine de facto Segregation, also Trennung über die illegalen Siedlungen, zwei völlig getrennte Rechtssysteme, hat er alles benannt, Straßensperren. Aber bisher gibt es da noch keinen abschließenden Bericht. Das Zweite ist, und da geht es jetzt vor die Gerichte. Und zwar 2008, 2009, das war zum Jahreswechsel, gab es erhebliche Angriffe, eigentlich nur von 10 Tagen, aber mit über 2000 Toten gegen Palästina durch die israelische Armee. Palästina hat sofort beim Internationalen Strafgerichtshof, kurz genannt ISTGH, einen Antrag auf Ermittlung, und zwar dieser ganzen Vorfälle, dieser Überfall auf Palästina beantragt. Und diesmal ist die rechtliche Grundlage dafür das internationale Strafrecht, das sogenannte römische Statut, welches es seit 1989 gibt. Das ist ein internationaler Vertrag, dem bisher ungefähr 123 Staaten der UNO-Gemeinschaft beigetreten sind und die damit das vollzogen haben, was man seit den Nürnberger Gesetzen aus den 40er Jahren versucht hatte zu etablieren, nämlich ein internationales Strafgesetzbuch. Das hat über 50 Jahre gedauert, aber nun hat man es im Jahre 1989 schließlich verabschieden können, ein internationaler Vertrag. Das ist kein UNO-Produkt, sondern das ist ein separater Vertrag, ein internationales Strafgesetz. Der Gerichtshof dazu, der Internationale Strafgerichtshof, wurde dann im Jahre 2000 in Den Haag etabliert und der nahm 2002 dann auch seine Arbeit auf. Es geschah zunächst wenig. Nach diesem Antrag die Angriffe von 2008 und 2009 zu untersuchen. Als dann allerdings 2014 eine zweite Militäroffensive gegen Gaza von der israelischen Armee gefahren wurde, die sogenannte Protective Edge, 50 Tage dauerte sie und weit über 2000 Tote, über 10.000 Verletzte hinterließ, dort wurde dann der Internationale Strafgerichtshof aktiv. Und zwar, er begann nun seine Untersuchung wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Und vor allen Dingen auch dann noch wegen der Siedlungstätigkeit seit dem Jahre 2014. Er beschränkte sich auf die Interventionen 2008, 2009 und 2014. Palästina war nun schon im römischen Statut 2015 beigetreten. Das war auch von der UNO anerkannt worden. Das ist eine Voraussetzung überhaupt, um an den Internationalen Strafgerichtshof Anträge zu stellen. Und es hatte seit 2012 in der UNO auch einen Beobachterstatus. Aber eigentlich ist die Aktivlegitimierung, so nennt es der Jurist, um vor Gericht auftreten und Anträge stellen zu können, die Voraussetzung, ein Staat zu sein. Und das ist dem palästinensischen Staat in der UNO immer vorenthalten worden, obwohl 138 Staaten in der Welt bereits Palästina als Staat anerkannt haben. Aber in der UNO war das immer noch nicht der Fall. Und zwar die größten Staaten, die sich dagegen stellten, waren die USA und auch die Bundesrepublik. Nun, es ging weiter. 2009 gab die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouna Vorermittlungen und erklärte, sie seien allmählich abgeschlossen. Sie hatte offensichtlich schon seit 2008, 2009 fern von der Öffentlichkeit solche Vorermittlungen angestellt, dann 2014 das weitergemacht und im Jahre 2019 konnte sie sagen, meine Vorermittlungen sind abgeschlossen. Dann erklärte sich auch der Internationale Gerichtshof 2021, also dann 2 Jahre später, für zuständig. Palästina war Vertragsstaat und hatte auch das römische Statut anerkannt. Die Frage war, genügt die Aktivlegitimierung dazu? Es dauerte dann auch immerhin 2 Jahre, bis dann der Internationale Strafgerichtshof sagte, obwohl in der UNO Palästina noch nicht als Staat anerkannt ist, aber den Beobachterstatus hat, deswegen ist es aktiv legitimiert und das Verfahren kann jetzt in offizielle Untersuchungen übergeleitet werden. Da spielte auch wiederum Artikel 7 des römischen Statuts nun eine Rolle, nämlich Apartheid und Segregation, Vertreibung. Aber bis 2023 geschah nichts. Das hängt auch damit zusammen, dass Fatou Bensouda abgelöst wurde durch einen neuen Chefankläger, nämlich den Engländer Karim Khan. Er tat nichts und bis dann im März 2023 32 UNO-Sonderberichterstatter sich beschwerten in der UNO und beim Internationalen Strafgerichtshof, warum bisher immer noch nicht untersucht worden ist offiziell. Man muss im Hintergrund wissen, ein solcher Chefankläger ist eine politische Position, genauso wie es das auch in Deutschland. Jeder Staatsanwalt ist abhängig vom Justizministerium, auch die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe ist abhängig politisch vom Justizministerium. So ist auch der Chefankläger abhängig von den dominanten Staaten. Und er war der bevorzugte Kandidat von Großbritannien und Amerika, die kein Interesse an der Untersuchung gegen Israel haben. Deswegen dauerte es so lange. Allerdings, am 7. Oktober, mit dem Überfall der Hamas auf Israel, dort wurde er plötzlich aktiv. Und er begab sich dann nach Rafah, um die Untersuchung nun zu eröffnen. Natürlich nicht nur gegen Israel, sondern insbesondere auch gegen die Hamas. Und bisher ist nicht mehr bekannt. Summa summarum ist es also seit 2008, 2009 bis 2023 ist in der einen oder anderen Weise der Internationale Strafgerichtshof mit diesem Fall beschäftigt. Und dann kommt es zum dritten Punkt. Und zwar überraschenderweise am 9. Januar 2023 stellte die UNO-Generalversammlung, diesmal nicht an den Internationalen Strafgerichtshof, sondern an den Internationalen Gerichtshof. Beide sind in Den Haag zu Hause, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben. Der Internationale Gerichtshof, sehr viel älter, schon in den Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert, hat im Grunde nur Klagen von Staaten gegen Staaten zum Gegenstand, während der Strafgerichtshof Anzeigen wegen strafrechtlicher Vergehen zu bearbeiten hat. Der Internationale Strafgerichtshof wurde jetzt aufgefordert von der Generalversammlung, über die Legalität der Besatzung zu ermitteln. Ein Artikel im Statut des Internationalen Gerichtshofs erlaubt Ihnen das. Und zwar ging es jetzt um 2 Fragen, die dem Gerichtshof gestellt wurden. Erstens, welche Rechtsfolgen aus permanenter Verletzung des Selbstbestimmungsrechts durch die Besatzung sind hier festzustellen? Und zweitens, welchen rechtlichen Status hat eigentlich die Besatzung? Und welche rechtlichen Konsequenzen folgen daraus für dritte Staaten zum Beispiel? Also für die Bundesrepublik oder für Frankreich im Verhältnis zu Israel und der Besatzung. Hier kommt nun das humanitäre Völkerrecht, welches auch als Kriegsvölkerrecht bezeichnet wird, zum Tragen. Und zwar sind das die Haager Konvention, aber auch die Genfer Konvention. Die Haager Konventionen sind schon von 1907, während die Genfer Konventionen dann von 1949 sind. Und dann gibt es auch noch 2 Protokolle dazu, die sind dann 1967 und 1976 erfolgt. Das heißt, das ist ein Kompendium an Rechtsvorschriften, die zum Ziel haben, alles das, was im Krieg geschieht, die Kriegsführung wie aber auch Besatzung, irgendwie in Bahnen zu lenken, die noch den Anstrich einer humanitären Verhaltens hat. Kriegsvölkerrecht. Der Name ist jetzt etwas in den Hintergrund getreten, weil man lieber sagt humanitäres Völkerrecht. Aber es ist eigentlich das Völkerrecht im Krieg. Und das kommt hier jetzt für den Internationalen Gerichtshof auch zum Tragen. Um das kurz zusammenzufassen, eine Besatzung ist legal bei vorübergehender Dauer, nur um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Es darf dabei keine Annexionen geben, es darf dabei keine Besiedlung, also kein Transfer der Bevölkerung zur Besiedlung dieses besetzten Gebietes geben. Es darf nicht auf Dauer sein und die Besatzungsmacht darf nur als Treuhänder zum Beispiel für die Ressourcen, die es dort gibt, ob das landwirtschaftlich oder mineralische Ressourcen sind, darf sich nicht die aneignen, sondern sie nur als Treuhänder verwalten. Ich glaube, ein kurzer Blick auf die aktuelle Besatzung in Palästina sagt, diese Besatzung ist beileibe nicht rechtmäßig. Das ist jetzt das Thema des Internationalen Gerichtshofs, worüber er jetzt seit einem Jahr brütet. Ich möchte dabei verweisen noch auf ein Gutachten, welches der Internationale Gerichtshof schon 2004 ebenfalls auf Anfrage der Generalversammlung erstellt hat, und zwar das sogenannte Mauergutachten. Da sollte der Gerichtshof feststellen, was ist eigentlich mit der Mauer und mit dem Sperrzaun, den Israel rund um die besetzten Gebiete gezogen hat und immer noch zieht. Das Ergebnis war klar. Sie haben 2004 ihr Gutachten veröffentlicht, was nicht verbindlich ist. Aber die Sprache ist sehr klar gewesen. Die Mauer ist so weit rechtswidrig, als sie palästinensisches Gebiet abzweigt. Denn die Israelis hatten da durchaus nicht nur die Mauer auf ihrem Gebiet errichtet. Jeder Staat kann sich einmauern. Aber es darf natürlich nicht sich damit gleichzeitig fremdes Gebiet aneignen. Und soweit ist es unrechtmäßig, hat Israel verpflichtet, die Mauer zurückzubauen und auch Entschädigung für die enteigneten Besitzer zu zahlen. Israel hat sich um nichts gekümmert. Und da der Internationale Gerichtshof auch keine Durchsetzungsmöglichkeiten hat, steht also nur dieses Gutachten in der Luft, welches sagt, das war alles rechtswidrig. Damit sind wir denn an dem neuesten Prozess, den wir gerade verfolgen. Denn am 29.12.2023 hat überraschenderweise die Südafrikanische Republik Klage gegen Israel wegen Verletzung der Völkermordkonvention erhoben. Das war deswegen möglich, weil beide Staaten diese Völkermordkonvention unterzeichnet haben, sie auch ratifiziert haben, also Mitglieder der sind, und es dort einen Passus gibt, der sagt, alle Streitigkeiten über die Befolgung oder Verletzung dieser Völkermordkonvention werden vor dem Internationalen Gerichtshof zur Sprache gebracht. Und dann ist es möglich, dass der Internationale Gerichtshof darüber urteilt. Das hatten nun die Südafrikaner für sich in Anspruch genommen, haben die Klage am 29.12. eingereicht. Und zwar haben sie zwei Anträge gestellt. Erstens, eine einstweilige Anordnung wollten sie auf sofortigen Waffenstillstand, also Einstellung aller Kriegsführung von allen beiden Parteien, weil es so dringlich war, weil die Situation sich zuspitzte. Das Zweite, sie wollten festgestellt werden, dass mit diesem Krieg, der da ja schon knapp 100 Tage dauerte, die israelische Armee einen Völkermord begeht. Das ist ja die Aufgabe der Völkermordkonvention, zu verhindern, dass es dazu kommt. Am 11.12. gab es dann ersten, also knapp zwei Wochen später schon, die Präsentation der Klage und auch der Verteidigung durch Südafrika und Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Das wurde auch alles öffentlich. Man konnte das verfolgen. War eine interessante Szenerie. Es ging darum aber nur um die erste Forderung, nämlich sofortige Waffenruhe. Der zweite Forderung, nämlich Feststellung des Völkerrechts, hat man zunächst zurückgestellt. Hier ging es wirklich nur darum, sofort die Waffen ruhen zu lassen. Die südafrikanische Regierung hatte mit einem umfassenden Juristenteam, wobei auch bekannte Namen wie John Dugard darunter waren, ein 24-seitiges Klageschrift veröffentlicht, mit enormen Fakten. Ich will nur die wichtigsten kurz nennen. Damals waren es noch 24.000 Tote, heute sind es über 25.000. Weit über 100.000 Verletzte, 1,7 Millionen Vertriebene. Also ein Höchstmaß an Verletzungen und ein hohes Maß an Katastrophe. Israel hingegen war am 12. einen Tag danach dran, hatte natürlich gegen diese Fakten, die alle dokumentiert worden waren, nichts vorzubringen, sondern bemaß also seine Verteidigung darauf, dass es sagte, das sei alles absurd und antisemitisch und warf Hamas nun einen genozidalen Angriff vor. Es wollte sich dadurch entlasten von dem Vorwurf des Genozids, dass es den gegen Hamas richtete und hat sich auch nicht zurückgehalten, indem es das Team der Südafrikanischen Republik als den rechtlichen Arm einer Terrorgruppe und damit auch selbst unter Terrorverdacht stellte. Das Wesentliche Juristische war nur daran, dass sie sich wiederum auf das Recht auf Verteidigung gegen einen Angriff zurückzog. Die horrenden Opfer, die es bis dahin schon gab, bis Ende Dezember, das sagten sie, das sei zwar bedauerlich, aber das sei ein Kollateralschaden, der eben bei dieser Verteidigung nicht zu vermeiden gewesen sind. Ich komme jetzt erstmal zur Klage. Was hat das Juristenteam dort vorgetragen? Das Wichtige ist, kam gleich zu Anfang, nämlich dieses Juristenteam sieht die Ursachen des Massakers am 7. Oktober und dann den anschließenden, umso furchtbareren Krieg in Gaza weit in die Geschichte vor dem 7. Oktober entstanden. Sie beginnt also nicht, wie man das hier so gerne immer will, am 7. Oktober, sondern sie sagt, wenn man den 7. Oktober erfassen will, muss man weit in die Geschichte gehen. Auf diese Sache hat gleich zu Anfang der südafrikanische Botschafter in den Niederlanden, Vusi Mutsi Mandosela, hingewiesen. Und er hat in seinem Vortrag Folgendes gesagt, was ich gerne zitieren möchte. Zu Beginn erkennt Südafrika an, dass die völkermörderischen Handlungen und Unterlassungen des Staates Israel unweigerlich Teil eines Kontinuums von illegalen Handlungen sind, die seit 1948 gegen das palästinensische Volk verübt wurden. Der Antrag stellt Israels völkermörderische Handlungen und Unterlassung in den breiteren Kontext von Israels 75-jähriger Apartheid, 56-jähriger Besatzung und 16-jähriger Belagerung des Gazastreifens, einer Belagerung, die selbst vom Direktor des UNRWA in Gaza als ein stiller Mörder von Menschen bezeichnet wurde. Soweit, Sie sagen, die Eröffnung der Klage durch die südafrikanische Team. Wir waren darüber ja schon seit Jahrzehnten durch die Berichte, insbesondere im Menschenrechtsausschuss, orientiert. Und zwar, ich will dort die Namen nennen, die auch bis heute sich immer wieder geäußert haben. Da ist zum einen John Dugard, den ich schon erwähnte, der jetzt auch Teil des Juristenteams ist. Dann der amerikanische Völkerrechtler Richard Falk und US-amerikanische Völkerrechtlerin Virginia Tilly. Dann Michael Link aus Großbritannien und aus Italien Francesca Albanese, die im Augenblick Sonderberichterstatterin ist. In allen ihren Berichten an den Menschenrechtsausschuss immer wieder auf große Verbrechen Israels im Palästina-Konflikt hingewiesen. Genau dokumentiert die Fakten und das war das Erstaunliche. Nicht nur die Präzision der Fakten und des Vortrages, sondern auch das Ausmaß der Zerstörung, welches sie dort dokumentiert haben, das unvorstellbare Elend, was sie geschildert haben, das hat in seinen nüchternen Zahlen und Daten mich einfach sprachlos gemacht. Was unsere Vorstellungskraft durch die umfassende Berichterstattung über das Massaker vom 7. Oktober, die ganzen Grausamkeiten schon zugemutet wurde, wird durch die Schilderung in diesem Plädoyer vor dem Gerichtshof noch weit übertroffen. Und so beginnt dann auch, und das möchte ich zitieren, die irische Rechtsanwältin Binne Rawley ihren Vortrag mit einem Zitat des derzeitigen Sonderberichterstatters für humanitäre Angelegenheit, Martin Griffiths. Den möchte ich gerne mit seinem Statement hier zitieren. Er sagt, Gaza ist zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden. Familien schlafen im Freien, während die Temperaturen sinken. Gebiete, in die die Zivilbevölkerung zu ihrer Sicherheit umgesiedelt werden sollte, werden bombardiert. Medizinische Einrichtungen werden unerbittlich angegriffen. Die wenigen Krankenhäuser, die teilweise noch funktionsfähig sind, sind mit Traumafällen überlastet, haben kaum noch Vorräte und werden von verzweifelten Menschen überschwemmt, die Sicherheit suchen. Eine Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit bahnt sich an. Infektionskrankheiten breiten sich in den überfüllten Unterkünften aus, da die Kanalisation überläuft. Etwa 180 palästinensische Frauen bringen in diesem Chaos täglich ein Kind zur Welt. Die Menschen sind mit der größten Ernährungsunsicherheit konfrontiert, die je verzeichnet wurde. Eine Hungersnot steht vor der Tür. Vor allem für Kinder waren die letzten 12 Wochen traumatisch. Kein Essen, kein Wasser, keine Schule. Nichts als die schrecklichen Geräusche des Krieges, Tag ein, Tag aus. Der Gazastreifen ist einfach unbewohnbar geworden. Die Menschen dort sind täglich mit der Bedrohung ihrer Existenz konfrontiert, während die Welt zusieht. Dieses Statement hat er 5 Tage vor der Eröffnung gegeben. Die irische Rechtsanwältin fährt dann mit einer wirklich gnadenlosen Statistik fort, die ebenso eindrucksvoll wie schrecklich ist und die ich Ihnen auch vorlesen möchte. Sie plädiert dann vor dem Gericht und sagte: Auf der Grundlage der aktuellen Zahlen werden jeden Tag durchschnittlich 247 Palästinenser getötet oder sind in Gefahr, getötet zu werden. Viele von ihnen werden buchstäblich in Stücke gerissen. Darunter sind 48 Mütter, 117 Kinder pro Tag. Was dann UNICEF veranlasste, hat Israels Vorgehen als Krieg gegen Kinder zu bezeichnen. Dann fahre ich fort mit dem Zitat von der irischen Rechtsanwältin. Sie sagt dann weiter: Bei den derzeitigen Raten, die nicht nachzulassen scheinen, werden jeden Tag mehr als 3 Mediziner, 2 Lehrer, mehr als 1 Mitarbeiter der Vereinten Nationen und mehr als 1 Journalist getötet. Viele von ihnen bei der Arbeit oder bei offenbar gezielten Angriffen auf die Häuser ihrer Familien oder die Orte, an denen sie sich aufhalten. Die Gefahr einer Hungersnot wird jeden Tag größer. Jeden Tag werden durchschnittlich 629 Menschen verwundet, einige sogar mehrfach, während sie von Ort zu Ort ziehen und verzweifelt nach Zuflucht suchen. Jeden Tag werden über 10 palästinensischen Kindern ein oder beide Beine amputiert, viele davon ohne Betäubung. Jeden Tag werden nach derzeitigem Stand durchschnittlich 3.900 palästinensische Häuser beschädigt oder zerstört. Es werden mehr Massengräber aufgehoben. Weitere Friedhöfe werden mit Bulldozern und Bomben zerstört und Leichen gewaltsam exhumiert. Jeden Tag werden Krankenwagen, Krankenhäuser und Sanitäter angegriffen und getötet. Soweit aus dem Plädoyer von der irischen Rechtsanwältin Gawley. Genau 2 Wochen haben dann die 17 Richterinnen und Richter des Internationalen Gerichtshofs über die Klage Südafrikas gegen Israel zu Gericht gesehen und haben sie dann entschieden. Sie haben, jetzt komme ich zu dem Inhalt, sie haben der israelischen Regierung und der Armee die Verpflichtung aus den Völkermordkonventionen von 1948 zur Vermeidung eines Völkermords vorgehalten, die Israel eigentlich schon mit seinem Beitritt zur Konvention im selben Jahr verbindlich anerkannt hatte. Mehr nicht. Das Ende der Kriegshandlungen, die Südafrika gefordert hatte, haben sie nicht verfügt. Und dabei hatte noch am 15. Januar, also eine Woche vorher, der Generalsekretär Antonio Guterres einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Dem wollte sich allerdings das Gericht nicht anschließen. Es gibt leider auch kein Dissenting Vote, also ein Minderheitsvotum, welches einen Waffenstillstand fordert. Das kam nicht ganz unerwartet und war auch befürchtet worden, aber ist dennoch sehr enttäuschend für die Menschen in Gaza. Der Vorwurf des Völkermords, den Südafrika zur Anklage gemacht hat, stand jetzt nicht zur Debatte. Das wird erst in den folgenden Jahren das Gremium beschäftigen und kann sehr lange dauern. Es hat aber erkannt, und das zitiere ich jetzt das Gericht, Zumindest einige der von Israel im Gazastreifen begangenen Handlungen und Unterlassungen unter die Bestimmung der Völkermordkonvention zu fallen scheinen. Also, so das Gericht, muss Israel Maßnahmen ergreifen, um einen Völkermord vorzubeugen. Es muss den Völkermord verhindern, jede Anstiftung zum Völkermord bestrafen und alle Beweismaterial sorgsam aufbewahren und sie vor der Vernichtung bewahren. Und es muss innerhalb eines Monats nach diesem Gerichtsspruch darüber Rechenschaft dem Gericht legen, was sie denn an Maßnahmen gemacht haben, die zur Umsetzung dieser Anordnung notwendig waren. Und wenn man es sich genau ansieht, all diese Maßnahmen, sie sind eigentlich nur dann wirksam zu machen, wenn es einen Waffenstillstand gibt. Aber den gibt es nicht, sondern der Krieg geht weiter. Südafrika kann dann auf diesen Bericht dann reagieren. Diese Entscheidung, und ich habe mir das alles angeguckt in der deutschen und internationalen Presse, wird zu oft als ein Sieg Südafrikas und des Völkerrechts begrüßt, als wörtlich Weckruf für Israel, als eine Ohrfeige gegen Netanyahu, auch als, wie der Außenminister in Ramallah, Riyad Maliki, sagte, als eine wichtige Erinnerung daran, dass kein Staat über dem Gesetz steht. Ja, sie wird begrüßt. Allerdings, die Frage ist, was nützt das eigentlich den Menschen in Gaza? Für sie hat Israel spätestens seit 1967 immer über dem Gesetz gestanden und nie hat es Weckrufe irgendwie darauf reagiert, oder Netanyahu zeigte sich von irgendeiner Ohrfeige irgendwie beeinträchtigt. Da müssen schon andere Dinge her als nur eine Ohrfeige. Israel brauchte auch niemals zu reagieren, weil nämlich die USA und die Bundesrepublik Deutschland allen Regierungen in Jerusalem den Rücken freigehalten haben. Netanyahu hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er sein Ziel, nämlich die Hamas zu vernichten, bis ans Ende verfolgen wird. Den Preis, den die Menschen in Gaza bisher haben zahlen müssen, war dem Gericht bekannt. Es hat die detaillierten Fakten, die Südafrika dort vorgelegt hat, in seiner Klage auch anerkannt und gar nicht bezweifelt. Alle Hoffnungen nun, die sich mit dieser Entscheidung auf eine Einsicht Israels richten und den Einstieg in einen Pfad zu einem Frieden am Horizont stellen, sind ebenso hohl wie auch unrealistisch. Sie sind so hohl und unrealistisch wie alle Hoffnungen, die wir hatten und die auch in Gaza und in den besetzten Gebieten waren, nach allen Friedenskonferenzen nach 1993. Denn Netanyahu braucht sich eigentlich nur auf die Entscheidung Russlands zur Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs vom 17. März 2022 zurückziehen. Damals hatte der Gerichtshof nach ungefähr 3 Wochen Beratung sofortigen Waffenstillstand und Rückzug der russischen Truppen von dem Territorium der Ukraine verfügt. Russland hatte gesagt, dem folgen wir nicht. Das kann Israel jetzt genauso sagen. Wenn die das nicht befolgen, warum sollen wir das befolgen? Aber den Richtern müsste doch eigentlich klar sein, dass nach nur 3 Wochen Verhandlungen ihre getroffene Entscheidung da ganz aus dem Gedächtnis geschwunden ist, was sie seinerzeit gegenüber Russland verfügt haben. In diesem seit Jahrzehnten nun schwelenden Krieg in Palästina ist keine der beteiligten Regierungen ohne Doppelmoral ausgekommen. Und jetzt muss sich auch der IGH diesen Vorwurf gefallen lassen. Die Situation am 17. März 2022, also wo Russland aufgefordert wurde, die Truppen zurückzuziehen, war entfernt nicht so dramatisch, katastrophal und verzweifelt wie die Situation in Palästina, in Gaza am 26. Januar 2024. Die UNO-Sonderberichtsberaterin für Palästina, Francesca Albanese, die auch bereits mehrere Berichte über die katastrophale Menschenrechtssituation in Palästina dem Menschenrechtsausschuss vorgelegt hat, war die einzige Stimme, die bisher auf diese Doppelmoral des Internationalen Gerichtshofs auch verwiesen hat. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, Welchen Nutzen hätte denn überhaupt eine Entscheidung für einen sofortigen Waffenstillstand, wenn feststeht, dass Israel sie doch nicht befolgen wird? Israel hatte auch nie einen Zweifel dran gelassen. Ich bin der Überzeugung, sie wäre dennoch äußerst wichtig gewesen. In diesem Falle wäre sie so ergangen, könnte nämlich Bundeskanzler Scholz zum Beispiel sich nicht mehr auf seine feste Überzeugung stützen, dass Israel die Regeln des humanitären Völkerrechts befolgen würde. Deutschland also weiterhin Waffen liefern kann. Ginge eine auch für Drittstaaten verbindliche Entscheidung auf Waffenstillstand zu handeln, das muss ernsthaft überlegt werden. Und dann müsste Deutschland auch denken, das, was USA kann, kann die Bundesrepublik auf keinen Fall, sich nämlich so offen gegen das Völkerrecht stellen. Nach dieser Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, die nun den Krieg weiterlaufen lässt, werden weder die Bundesregierung noch die US-Administration ihre Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet entsprechend ihrer unverbrüchlichen Unterstützung für das Existenzrecht Israels stoppen. Im Gegenteil, sie werden sich legitimiert sehen und es bleibt nur die Anrufung des Sicherheitsrats. Wenn Israel nämlich seinen Bericht in einem Monat vorgelegt hat und sich faktisch nichts geändert hat, dann kann Südafrika vor den Sicherheitsrat treten. Aber wir wissen auch dann schon, die USA werden jede Entscheidung, die sich gegen Israel wendet, nämlich einen Waffenstillstand anfordert, das werden sie durch ihr Veto konterkarieren. Die dann mögliche Anrufung der UNO-Generalversammlung, auch da ist es höchstwahrscheinlich, dass eine überwiegende Mehrheit dann den Waffenstillstand schon fordern würde. Nur eine solche Entscheidung ist unverbindlich und der Krieg geht immer weiter. Es gibt den bekannten Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, ich muss sagen, dies war kein Tag, der den Menschen in Gaza noch Hoffnung geben kann. Es war für sie ein schwarzer Tag, aber es war auch ein schwarzer Tag für den Internationalen Gerichtshof. Wir sollten uns schließlich von all den Hoffnungen verabschieden, die uns immer enttäuscht haben in dieser Frage. Und was soll sich daran eigentlich geändert haben? Die Entscheidung des Gerichts? Auch diese Entscheidung basiert allein auf Hoffnung. Hier müssen jetzt andere Maßnahmen her, wenn sich wirklich etwas ändert. Leider ist da die Hoffnung immer wieder nur, dass die USA, aber auch die Bundesrepublik endlich einmal aus ihren Bekenntnissen zum Völkerrecht auch die Konsequenz ziehen, Israel unter Druck zu setzen, sich dem Völkerrecht auch wirklich zu unterwerfen. Das war's. Ich danke allen für Ihre Aufmerksamkeit.
Jetzt besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Das ist eine aufgekommene Diskussion, dass es für Israel da gar kein Selbstverteidigungsrecht gibt. In der Tat, es gibt kein Selbstverteidigungsrecht gegen einen legitimen Widerstandskampf der illegal besetzten Bevölkerung. Nur auch die unterliegt dem humanitären Völkerrecht. Sie müssen sich auch an die Vorschriften der Haager und Genfer Konventionen und der Protokolle halten und dürfen zum Beispiel keine Zivilisten angreifen. Und insofern kann in der Tat hier Israel Selbstverteidigung machen, da hier weitgehend Zivilisten angegriffen worden sind. Und von den Tausenden sind wohl etliche auch Militärs. Das Problem sind eben die Zivilisten. Das heißt, in diesem Falle ist die Selbstverteidigungsmöglichkeit durchaus gegeben. Sonst ist schon richtig, dass ein illegaler Besetzer sich nicht gegen die Verteidigung, gegen die Besatzung dann auf Verteidigung berufen kann. Nur wenn dabei die Grenzen des humanitären Völkerrechts überschritten werden, dann ist dagegen auch Verteidigung möglich. Dann die Frage, was geschieht mit dem Bericht? Auf jeden Fall ist es möglich, dass Südafrika dann sofort an den Sicherheitsrat geht. Es wäre auch keine große Hilfe, wenn sich der Gerichtshof noch einmal damit beschäftigt, denn er hat keine Durchsetzungsmacht seiner Entscheidungen, sondern da wäre alleine der Sicherheitsrat befugt, darüber zu entscheiden und Maßnahmen zu ergreifen. Und insofern ist das die nächst zu empfehlende und mögliche Stufe, sich an den Sicherheitsrat zu wenden, um dann die Maßnahmen, die nicht ergriffen worden ist, von Israel einzufordern.
Wenn man die Anordnungen, die der internationale Gerichtshof erlassen hat, liest, dann fragt man sich, kann das eigentlich anders erfüllt werden als durch einen Waffenstillstand? Was ist denn da eigentlich verfügt worden vom Gerichtshof? Ich lese mal die beiden ersten Punkte vor. Die sind in der deutschen Presse weitgehend untergegangen. Da hieß es ja, die müssen ein bisschen vorsichtiger vorgehen und humanitäre Maßnahmen und so weiter. Aber die beiden ersten Punkte sind sehr, sehr wichtig. Der Staat Israel hat in Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen aus der Genozidkonvention alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Begehung aller Handlungen zu verhindern, die in den Anwendungsbereich von Artikel 2 dieser Konvention fallen, insbesondere a. die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, b. die Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe, c. die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die darauf gerichtet sind, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, und d. die Verhängung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern. Und Punkt 2 dieser Verfügung lautet, der Staat Israel hat mit sofortiger Wirkung sicherzustellen, dass sein Militär keine der in Punkt 1 beschriebenen Handlungen vornimmt. Also Tötung von Mitgliedern der Gruppen und so weiter. Und deshalb frage ich mich auch, ob das erfüllt werden kann, ohne dass man die Waffen ruhen lässt. Für mich ist das nur eine andere Verpackung von Waffenstillstand. Norman Pech war ja sehr pessimistisch, aber er sagte, wir müssen andere Maßnahmen ergreifen. Ich denke, die Zivilgesellschaft ist gefordert jetzt. Wir haben gesehen, wie das im Fall von Südafrika gegangen ist. Eine wichtige Maßnahme war da BDS. Und meine Frage an Norman Pech wäre, was würde er davon halten? Bei Gott, Disinvestment Sanctions.
Es ist schon richtig. Es stellt sich da die Frage, wenn Sie so präzise Maßnahmen gefordert haben, die offensichtlich nur bei einem Waffenstillstand erbracht werden können, weswegen haben Sie denn nicht klar gesagt, Waffenstillstand jetzt? Sondern Sie haben sich wieder irgendwie drumherum gemogelt. Sie haben zwar Maßnahmen genannt, die einen Waffenstillstand erfordern, aber Sie haben gleichzeitig gesagt, nein, der Waffenstillstand macht nichts. Also in diesem Widerspruch sind Sie, ich würde sagen, ziemlich feige stehen geblieben. In Democracy Now!, der amerikanischen Sendung von Amy Goodman, trat eine palästinensische Journalistin oder Rechtsanwältin, die sagte ganz klar, das, was uns jetzt übrig bleibt, ist BDS. Das heißt, wir müssen zu Boykottmaßnahmen, die die Staaten ja rundherum, ob das Syrien, ob das Russland, ob das alle Staaten sind, freigebig verteilen, das müsste jetzt die Zivilgesellschaft fordern, auch gegenüber Israel. Ich mache kein Hehl daraus, ich bin seit langer Zeit auch ein Verfechter dessen, dass man in diesem Fall gegenüber Israel zu diesen Maßnahmen greifen muss, und zwar bis sie auch sich an dieses Völkerrecht halten. Und dann ist das alles erfüllt und dann ist das überflüssig. Südafrika ist ein gutes Beispiel, aber solange wir nicht hilfreich von den Staaten unterstützt werden, müssen wir selbst das ergreifen. Und so langsam setzt sich das vielleicht ja auch in der Bundesrepublik durch, obwohl das BDS ja nun schon der Ausbund des Antisemitismus ist. Da haben wir noch lange Zeit, dagegen zu kämpfen.
Haben Sie noch weitere Vorschläge, was man auch noch machen kann?
Der Druck auf das Außenministerium, der Druck auf das Kanzleramt, das heißt Druck auf die Regierung. Die müssten wir auffordern, nun endlich mit ihrer Doppelmoral aufzuhören. Man sollte ebenfalls auch immer wieder versuchen, aus den besetzten Gebieten, es gibt es hervorragende Intellektuelle, die hier auch ihre Meinung sagen können, ob das Mustafa Barghati ist oder auch Jeff Halper, Zimmermann, Zuckermann, die müssen hier auftreten, um klarzumachen, es geht nicht so weiter.
Also auch Aufklärungsarbeit.
Ja. Also juristisch gesehen ist die Hamas eine Organisation der palästinensischen Gesellschaft. Das jüngste Interview mit Mustafa Barghouti, so sagt er, Hamas ist ein Teil von Palästina und der palästinensischen Gesellschaft. Und ich bin auch der Überzeugung, um das klarzustellen, dass es bei der Hamas sich um eine Befreiungsbewegung handelt. Ich darf nur daran erinnern, 1970, zur Zeit des Schwarzen Septembers, galt die Fatah als Terrororganisation. Ihr Führer, Arafat, war ein Terrorist. Das ist lange Zeit später die PLO, bis 1993 eine Terrororganisation. Es war äußerst schwierig, Rabin zu überzeugen, nach Madrid und nach Oslo zu kommen. Das war eine Terrororganisation. Und erst später hat sich der Terrorbegriff dann auf die Organisation immer verlagert, die sich militärisch oder auch gewaltmäßig gewehrt haben. Also insofern ist das eine Sache, die ganz klar ist. Es ist eine Befreiungsorganisation, die den legitimen Widerstand, den ursprünglich die PLO für sich in Anspruch nahm, der auch in der UNO akzeptiert worden ist, mit allen Mitteln sich gegen Unterdrückung und Besatzung zur Wehr zu setzen. Das muss man in den gesamten Zusammenhang des antikolonialen Kampfes in den 60er und 70er Jahren sehen, in der überhaupt durchgesetzt worden ist in der UNO, dass sich diese unterdrückten, kolonisierten Länder zur Wehr setzen können, und zwar mit allen Mitteln. Das galt und gilt genauso für die palästinensische Bevölkerung, die in einem kolonialen Unterdrückungszustand sich befindet. Sie muss allerdings bei diesem Kampf auch die Regeln des humanitären Völkerrechts, also des Kriegsvölkerrechts, beachten und darf sich nicht gegen Zivilisten wenden, um das immer wieder klar zu machen. Aber sie hat nach der internationalen gewohnheitsrechtlichen Regelung die Möglichkeit, sich militärisch gegen die Besatzung zur Wehr zu setzen. Bei all diesen Auseinandersetzungen muss man immer die Geopolitik im Hintergrund haben. Und wenn man die Geopolitik anspricht, wird man immer wieder auf ökonomische und strategische Interessen zurückkommen. Nachdem entdeckt worden ist, dass vor der Küste Gazas Öl und Gas liegen, ist Gaza noch viel interessanter geworden. Eigentlich war das aufgegeben worden 2005, als sich die Siedler und die Armee aus Gaza zurückzogen. Aber jetzt haben sie natürlich erhöhtes Interesse, und zwar sie haben auch insofern Interesse, als es jetzt ja schon Projekte gibt, in dem wiedererstehenden Gaza ein Touristenresort einzurichten, weil sie einen schönen Strand hat und wenn das alles gesäubert ist und so weiter und so fort. Also diese Interessen sind da durchaus nur da. Gaza ist nach wie vor jetzt natürlich ganz deutlich besetztes Gebiet. Und in diesem besetzten Gebiet darf sich der Besatzer keine Ressourcen aneignen. Er hat sie als Treuhänder zu verwalten. Ob das jetzt Landwirtschaft, Steinbrüche oder Wasser, Öl, Gas ist, alles das gehört dem palästinensischen Volk und hat von Israel nur als treuhänderische Verwaltung zu sein. Das wird im Augenblick nun gar nicht mehr so gesehen. Aber das ist die Grundlage völkerrechtlicher Regelungen, in die man auch erinnern muss.
Ich weiß, dass du sonst sehr kritisch bist gegenüber Sanktionen. Warum unterstützt du trotzdem BDS?
Ich halte die ganze westliche, insbesondere von den USA und der EU betriebene Sanktionspolitik für außerordentlich schädlich. Also ich bin prinzipiell dagegen. Weswegen ich in diesem Falle nicht dagegen bin, wir müssen daraus sehen, dass wir eine über 50-jährige Verletzung des Völkerrechts hier haben. Und zwar ein notorisches, ohne dass Staaten, die sich alle zu dem Völkerrecht bekennen, die überall Sanktionen sonst verbreiten, hier etwas gegen Israel machen. Man muss ja nicht Sanktionen. Man kann ja auch einfach die jährliche Unterstützung von 3 Milliarden Dollar für die Armee, damit sie die Besatzung durchführt, nur streichen. Das ist ja keine Sanktion. Man braucht ja nicht alles zu liefern, was gebraucht wird. Das sind keine Sanktionen. Man muss nicht auf alle Lieferungen und auf alles, was Israel zur Aufrechterhaltung der Besatzung benötigt, eingehen. Und wenn ich sage, man sollte auch nicht die Produkte kaufen, die in den besetzten Gebieten geerntet werden, so ist das keine Sanktion, sondern das ist einfach eine Maßnahme, die völkerrechtlich auch durch die EU sogar unterstützt wird, die sagen, nein, das sind die Ressourcen, die den Palästinensern gehören und nicht den Israelis. Die bräuchte man auch nicht hier zu dulden. Das heißt, man muss sehr scharf unterscheiden, was sind das eigentlich für Sanktionen. Und vor allen Dingen, sie sind auch klar gemacht worden, sie hängen an der Erfüllung völkerrechtlicher Prinzipien, die zur Basis unseres Zusammenlebens gehören. Und da mache ich insofern dann auch hier eine Ausnahme.
In Deutschland gibt es das Kriegswaffengesetz. Und in dem Kriegswaffengesetz steht, wenn die Annahme besteht, dass die Partei, an die man die Kriegswaffen ausliefert, das Völkerrecht verletzt, dann darf Deutschland eigentlich keine Kriegswaffen senden.
Deutschland muss sich rechtfertigen, auf jeden Fall. Das heißt, es bedarf einer grundsätzlichen Überprüfung dieser Politik, die offen nicht nur dann gegen völkerrechtliche Vorschriften eventuell verstößt, aber auf jeden Fall gegen das Kriegswaffenexportgesetz. Das ist meines Erachtens eine politische Forderung, die ebenfalls zu unterstreichen ist. Das ist eine Aufgabe der Friedensbewegung, nicht nur.
Würden Sie eine Klage gegen die Bundesregierung unterstützen?
Das kommt ganz darauf an, was der Klagegrund ist. Es ist notwendig, eine Beteiligung bzw. eine aktive Unterstützung an diesem Krieg nachzuweisen. Wenn das der Fall ist, würde ich auch solch eine Klage unterstützen.
Inwiefern sind israelische Quellen, in Klammern IDF, israelische Regierung und so weiter, vertrauenswürdig?
In einem Krieg ist keine Quelle vertrauenswürdig, sondern jeder arbeitet nicht nur mit Waffen, sondern jeder arbeitet auch mit der Propaganda und jeder arbeitet mit dem, was jetzt neumodisch Fake News gemacht hat. Also, ich würde dort niemand auf keiner Seite dort voll vertrauen. Alle Meldungen müssen hinterfragt werden, alle Meldungen müssen geprüft werden und das gilt in allen Kriegen für alle Seiten.
Angesichts der Einstellung der Finanzierung der UNRWA wäre nicht eigentlich Israel als Besatzungsmacht zuständig für die Versorgung der Bevölkerung?
Ja, sicher. Auch ohne UNRWA ist sie für die Versorgung der Bevölkerung verpflichtet. Da sie das nur unzureichend macht, ist die UNO eingetreten dafür. Eigentlich wäre alles in der Pflicht Israels. Dieses hier ist nur eine Unterstützung Israels, ihren Pflichten als Besatzungsmacht nachzukommen. Das muss man auch sehen.
Vielen, vielen Dank, Professor Norman Pech. Vielen Dank.